Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers mit dem zweiten Teil des Interviews mit Christian Flüthmann. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, du hast als Cheftrainer bei der Eintracht in Braunschweig gearbeitet, als Co-Trainer ebenfalls bei Norwich City als Co-Trainer, warst aber davor auch im Jugendbereich, im NLZ von Borussia Dortmund unterwegs. Da hast du 3 Jahre als Cheftrainer der U16 gearbeitet und dann ein weiteres Jahr hattest du deinen eigenen Ansatz, eine besondere Idee, weil du den BVB und die Jugendabteilung auf ein neues Niveau hieven wolltest. Was genau hat gefehlt und was war dein Ansatz beim BVB?
Genau, es war so, ich war 3 Jahre U16 Cheftrainer und dann im 4. Jahr kam so für mich das Thema, okay, ja, ist alles richtig gut, gefällt mir richtig gut. Was wäre der nächste Schritt für mich? Wäre vielleicht eine U17 und U19 zu machen bei Borussia Dortmund. War nicht möglich oder ist nicht möglich gewesen, weil wir erfolgreich durchgängig waren im U17 und U19 Bereich. War mir bewusst, sage ich, okay, kann ich verstehen, mache ich nicht. Dann kam ich auf die Idee, wie kann ich mich trotzdem noch mich weiterentwickeln, aber auch den Verein weiterentwickeln. Und da bin ich auf den Bereich Spielanalyse gegangen, weil digitale Affinität oder generell im Videobereich war für mich gegeben, weil ich damals selbstständig mit der Werbeagentur war, bevor ich hauptberuflich im Fußball tätig war. Und habe gesagt, stopp mal, wir machen ja gar nichts. Jeder Trainer ist dafür verantwortlich, selber zu analysieren und selber die Spiele zu gucken und auch das selber alles anzugehen. Aber wie analysieren wir eigentlich? Haben wir einen Guide, dass wir alle gleichzeitig analysieren? Oder nee, jeder macht seine Brötchen selber. Und dann bin ich auf Verein zugegangen, habe gefragt dazu, gerne würde ich so ein bisschen hier was strukturell aufbauen und natürlich das ein bisschen mehr ins Leben rufen, ein bisschen neue Wege gehen. Und dann durfte ich halt, oder dann war es so, dass ich es parallel in dem Jahr gemacht habe, als Leiter der Spielanalyse, was aufgebaut habe, theoretisch im Hintergrund, neben meiner U16-Cheftrainertätigkeit. Und dann hätte ich im folgenden Jahr dann komplett diesen Bereich erstmal angegangen. Aber dann kam halt der Schritt zu Norwich. Aber das war für mich wichtig zu sagen, okay, wir müssen hier mehr Strukturen aufbauen, um halt auch nachhaltig noch besser den nächsten Step zu machen, ja.
Wie genau guckst du eigentlich ein Spiel und was schreibst du auf? Wie sitzt du da im Stadion und guckst den Spielern und beobachtest einzelne Spieler oder die Mannschaft? Wie läuft das genau ab bei dir?
Ja, es gibt zwei Sichten von mir. Einmal, wenn ich mit Freunden gucke oder wenn ich weiß, ich gucke jetzt einfach nur Fußball, dann gucke ich nur auf den Ball. Also dann plätschert das vor mich hin, dann gucke ich auf die Aktion und dann läuft es einfach so. Wenn ich aber weiß, okay, jetzt muss ich scouten, jetzt muss ich gerade eine Spielanalyse zu machen, dann ist es schon so, dass der Blick, wenn ich im Stadion bin, meistens weg vom Ball ist, zu sehen, wie die Mannschaft sich will ich dann agieren, wie die Strukturen sind mit dem Ball, gegen den Ball und Umschaltmoment. Vom Fernseher ist es natürlich teilweise schwierig, weil man natürlich dann immer nur eine Kameraeinstellung hat, nicht alle 11 Spieler. Aber nichtsdestotrotz gucke ich dann auch weg vom Ball. Was im Moment will ich dann einstudiert ist, wenn ein Gegner dann, oder beispielsweise, wenn ein Spieler einen Ball bekommt, zwischen den Ketten, wenn er auftritt, was passiert dann? Weil dann, wenn er auftritt, wie sind die Entscheidungen? Startet sofort ein Spieler weg, reißt einer Räume für ihn auf. Das heißt, dann gucke ich schon ein bisschen detaillierter. Und das merkt man durch die Zeit in Norwich. Da habe ich dann extrem viele Spiele gesehen müssen oder durfte ich dann gucken, gerade auch am Fernseher oder im Videobereich. Und das ist dann so automatisiert drin. Das heißt, wenn ich dann schaue, weiß ich nicht sofort, aber dann weiß ich, okay, stopp mal, das ist jetzt eine Idee von denen und sofort erkennbar, das ist der Spielaufbau und dann guckt man schon genau hin und weiß man auch sofort, wie so ein bisschen, was die Idee dahinter steckt, ja.
Jetzt macht der Trainerkollege in der Kreisliga oder Bezirksliga vielleicht vor so dem allerwichtigsten Spiel des Jahres vielleicht auch eine Gegnerbeobachtung. Wie könnte er da so ein Stück weit von dir profitieren? Was kann er machen, was die Profi-Scouts dann in der Bundesliga tun?
Ja, da erstmal die Basics analysieren. Also nicht irgendwie sofort einen Matchplan gleichzeitig entwickeln, sondern erstmal nur aufnehmen, was der Gegner überhaupt macht. Also ich habe das mal aufgeteilt, klar, wie viele auch, einmal einen Spielaufbau, dann so ein im Mittelfeldspiel nenne ich das, dann im letzten Drittel. Das sind so die 3 Phasen plus das Umschaltspiel. So die 4 Phasen gucke ich mir mal an und dann notiere ich mir erstmal. Da geht es halt los im Aufbauspiel, wo stehen die Außenverteidiger, bauen die eine dynamische Dreikette, das heißt, geht jetzt ein Sechser zwischen die Kette, wie hoch stehen die Außenverteidiger, machen sie einen langen Ball, spielen sie einen kurzen Ball. Das ist so grundsätzlich erstmal der grundsätzliche Aufbau. Dann Mittelfeldspiel wird häufig dann, oder anders gesagt, Übergangsspiel wird es ja auch genannt, zumindest in Lehrbüchern, kann man nennen, wie man möchte. Aber das Übergangsspiel ist es so, da, klar, ist dann, da kommt das Thema, ist es eine Ballbesitzmannschaft oder suchen sie sofort den Weg nach vorne, chippen den Ball über das Mittelfeld und drüber hinweg. Und das ist so, was dann spannend ist, ist das letzte Drittel, ob die da viele tiefe Laufwege haben, ob die, ja, wie sie die Torchancen dann nicht herausspielen. Was ist da ein Muster zu erkennen? Ist das da zu erkennen, dass die viel über den Flügel spielen oder nur durchs Zentrum, nur auf den zweiten Ball gehen? Aber wichtig ist erstmal, die Basics da zu behalten, weil man kann das natürlich auch tot analysieren. Und jeden Pass, das hat man am Anfang auch, das hat man in Analysten in England, die wir natürlich angelernt haben, wie wir Spiele gucken oder was uns für uns wichtig ist oder was dem Cheftrainer wichtig ist, Daniel Farke. Und der hat dann am Ende jeden Pass analysiert und hat gesagt, die machen das immer so, die machen das so. Ja, stopp mal, also wir wollen am Ende eine Häufigkeit erkennen. Das heißt, natürlich kann eine Mannschaft auch mal individuell entscheiden oder der Spieler entscheidet individuell und weg von der Spielidee. Und das ist einfach noch eine Kunst und das ist natürlich auch gut. Und das ist aber dann ein Spielermerkmal. Aber wenn man sieht oder was wichtig ist, was sich immer wiederholt. Und das ist erkennbar. Also wenn es 10-mal vorkommt, dann weiß man ungefähr, dass der Spielaufbau so stattfinden könnte zu 90%. Und wenn die einmal was anderes machen, dann machen sie in dem Moment was anderes. Aber das brauchen wir dann nicht analysieren und sagen, okay, stopp mal, aber die machen auch das, die machen auch das, weil dann verliert man sich natürlich. Also das ist halt die Gefahr dabei. Und für mich ist es wichtig, immer zu erkennen, okay, wie häufig kommt es im Spiel vor. Und wenn das dann wirklich 5-6 Mal vorkommt, dann weiß ich oder nehme ich es mit auf und sage, stopp mal, das ist deren Art zu spielen. Und alles andere ist auch dann mal eine Entscheidung von Spielern individuell.
Bei allem, was du sagst, habe ich den Eindruck, du möchtest vielleicht nicht ausschließlich als Trainer arbeiten, sondern vielleicht auch in einer anderen Funktion. Könntest du dir auch was anderes außer Chef-Scout oder Cheftrainer vorstellen?
Ja klar, also für mich ist es so wie so ein Hausbau, so der Fußball. Viele Facetten, wo man reingehen kann, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat. Man muss sich ja immer selber reflektieren und sagen, stopp mal, was ist für einen eigentlich wichtig? Wo kann ich mich am besten entfalten? Das lernt man natürlich durch gewisse Jobs, die man gemacht hat, dann selber kennen. Und dann weiß man, okay, wenn man es reflektiert, stopp mal, das ist gut, ja, das kann ich. Das ist vielleicht nicht so, das liegt mir nicht so. Wenn man das gemacht hat, kommt man, glaube ich, irgendwann auf einen Weg und dann baut man das Haus ein bisschen höher. Und schon in jungen Jahren kann ich sagen, dass ich auch schon viel mitgemacht habe. Und sage natürlich klar, dass da gewisse Bereiche jetzt für mich in Frage kommen würden, wo ich so einfach auch da sage, stopp mal, da kann ich auch meine Kompetenz und meine Erfahrung mit einfließen lassen. Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Wenn du eine Anfrage hast, was gibt denn Ausschlag für oder gegen den anfragenden Verein für dich?
Ja, was in den Gesprächen, wenn ich ein Gespräch mal geführt habe in der Vergangenheit jetzt auch, habe ich immer gefragt, okay, was wollt ihr? Wo wollt ihr hin? Und dann, wie wollt ihr es erreichen? Und wenn man da merkt, dass da ein ganz klarer Plan hinter ist und auch wirklich ausgearbeitet ist und auch wirklich eine klare Idee ist, dann sage ich, das passt es. Aber wenn es heißt, ja, wir wollen größtmöglichen Erfolg, wir wollen aufsteigen oder wir wollen Spieler ausbilden, wir wollen viele Themen kommen. Und wenn man aber einmal zwei Fragen hinterlegt und einfach mal selber stellt, dann heißt es, ja, aber das kannst du mitentscheiden. Dann denke ich mir schon mal, ich bin jetzt vielleicht in dem Moment Cheftrainer, aber was ist, wenn der Erfolg nicht da ist, dann bin ich wieder weg, aber ihr müsst trotzdem diesen Erfolg noch weitergehen oder diesen Weg weitergehen. Also mir ist es immer wichtig, jetzt im Bereich Cheftrainer, dass das alles unabhängig von dem Cheftrainer ist. Dass die eine Vision haben, eine klare Idee haben, eine klare Struktur haben, das wollen wir jetzt und dieses wollen wir erreichen. Und dann würde ich sagen, okay, dann wird es passen. Aber so, wenn da so ein bisschen Wischiwaschi dabei ist und sagen, ja, wir können mal und wollen mal, aber du kannst komplett mitbestimmen, dann denke ich mir, das kann auch nach hinten losgehen. Und das ist mir einfach wichtig dabei.
Hast du denn noch einen Tipp in Sachen Vertragsverhandlung, wie man ein bisschen mehr Geld als Trainer rausholen kann, als der Verein einem anbietet? Du hast ja kommunikativ jetzt sehr viel gelernt in England. Ist da vielleicht was dabei, wovon wir alle profitieren können in der nächsten Vertragsverhandlung?
Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt noch keine Vertragsverhandlung führen müssen. Bei Dortmund war es klar. Da habe ich fast gesagt, okay, ist egal, ich mache es einfach. Bei den anderen Dingen war es so, dass ich da einen Berater habe und der das übernimmt. Aufgrund dessen, das ist auch eine Philosophiefrage, ich glaube, dass man einfach so ein Thema Zahlen und so kann man sich, glaube ich, auch verscherzen, wenn man da mit einem Sportdirektor, generell mit einem Geschäftsführer spricht. Zumindest wenn man in einer Diskussion dann endet und eine gegenseitige Argumentation. Deswegen habe ich gesagt, stopp mal, das ist außen vor. Deswegen habe ich da Unterstützung. Mach's dann so. Aber vielleicht gucken wir, wenn es beim nächsten Mal nicht gut läuft, dass ich dann vielleicht dann die übernächste dann mal selber mache. Mal schauen.
Oder kommunikativ, der Bezirksliga-Trainer, der selbst verhandeln muss. Hast jetzt auch sehr viel gelernt in England, also ja, auch dann dem Gegenüber Fragen stellen und den einfach so
genau, mal fragen, genau, was bin ich dir wert? Genau, ja. Was bin ich dir wert? Richtig, genau, was bin ich? Genau, ja. Ich glaube, auch da muss man auch, man muss sich vorbereiten. Also ich glaube, auch da muss man alle Eventualitäten einfach ausstellen. Man hat ein Ziel, das man hat. Und dann ist es natürlich auch falsch, da sind wir uns ja ehrlich. Am Ende fängt man, ich würde nicht aber sofort anfangen bei dem, was man eigentlich haben möchte, sondern man geht erstmal ein bisschen drüber. Aber auch nicht das Doppelte, sondern natürlich mit einem gewissen Gefühl ran und sagen, stopp mal, das bin ich mir jetzt wert. Und dann aufzählen, warum das eigentlich erstmal so ist, klar, weil man natürlich gewisse Kosten hat und einen gewissen Aufwand. Und dann muss man sich da annähern. Aber man darf auch nicht zu forsch rangehen. Und am Ende auf jeden Fall vorbereiten, wenn man sich dann geeinigt hat, ist es umso besser. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Wenn die erste Zahl natürlich komplett woanders ist, dann ist es so. Dann muss man da damit klarkommen. Am Ende, gerade im Amateurbereich, was ich auch früher gesagt habe, ist das Geld darf keine Rolle spielen. Also wenn man das aus Leidenschaft macht im Amateurbereich, dann macht man aus Leidenschaft und auch mal richtig aus Leidenschaft. Und das ist dann, das Geld darf in dem Bereich einfach, sage ich, kein Grund sein, um in dem Bereich nicht arbeiten zu wollen. Das habe ich früher selber auch so gelehrt.
Dann würde ich gerne am Ende noch mit dir über zwei Themen kurz reden, über Training und Regeneration. Denn was ich alle Trainer gefragt habe, in jedem Trainerinterview bei Im Kopf des Trainers, was war deine allerhärteste Trainingsform, die du bisher gemacht hast?
Ja, die allerhärteste, das ist, ich kann es wahrscheinlich schlecht beschreiben, komplett beschreiben, also, aber es ist so, das ist ein, ich habe den mal damals Barca-Parcours genannt. Das ist so mit verschiedene Stationen, das ist 4 bis 6 Stationen aufgebaut. Da ist alles mit drin, vom Torschuss, von Passen, Dribblings, aber zwischendurch immer Wege ohne Ball. Das heißt, man kann sich vorstellen, ich kann eine Übung erklären, also man stellt sich vor, der Startpunkt ist am Mittellinie, der Anschlusspunkt ist der Start. Man kriegt einen Pass zugespielt, den nimmt man mit und dribbelt 20 Meter. Slalom-Parcours kann man verschiedenst aufbauen. Das ist einfach nur ein Ballgefühl auf höchstem Tempo, alles im höchsten Tempo dribbeln. Mit einer sauberen Technik natürlich, beidfüßig. Dann spielt man den Pass zurück auf den Trainer, der an einer bestimmten Stelle steht. Dann sprintet man 10 Meter weg, so simuliert man den tiefen Laufweg in den Raum. Bekommt man den Ball wieder, schließt mit dem zweiten Kontakt ab. Und dann läuft man nochmal 50 Meter wieder zurück zur Mittellinie oder 40 Meter im Vollspurt. 10, 20 Sekunden Pause und dann wieder anfangen. Das heißt, so, das ist so eine Station. Und da haben wir natürlich am Ende viele Dinge gemacht. Da gibt es dann, am Ende sprintet man nicht noch 50 Meter, sondern 80 Meter zurück mit einer gewissen Pause. Dann macht man das 4-mal, dann 2,5 Minuten Pause und dann wieder nächste Station. Das ist so, glaube ich, wo alle Spieler immer gesagt haben, gerade im Jugendbereich auch, oh, wenn der Barca-Parcours kommt, dann bin ich, glaube ich, krank. Also, war so, glaube ich, der Tenor. Aber das wussten natürlich nicht vorher. Das war, glaube ich, so das Härteste. Ja. Und was auffällig ist, aber es ist auch so, kleine Spiele im Profibereich sind ganz, ganz immer sehr intensiv für die, wenn man es 3 gegen 3, 4 gegen 4 geht, 5 gegen 5 auf Pressing, dann ist es für die extrem hart. Also die sagen immer, wenn man es gut macht, ist es das für die das intensivste Spiel. Ich glaube, da muss man auch, da kann man die verschiedenste Form machen, aber ich glaube, wenn man 4 gegen 4, kann man natürlich auch in die Länge ziehen, anstatt 4 Minuten spielen wir jetzt 8 Minuten, ich glaube, das ist auch die härteste Übung, aber ich glaube, das ist so, da, wo die Spieler immer das Feedback geben, wenn man das gut spielt, die Räume natürlich ein bisschen größer macht, ein bisschen mit dem Platz der Übung oder mit dem Platz einfach ein bisschen spielt, kann man das Maximum schon rausholen, ja.
Und nach so einer Übung muss man sich auf jeden Fall auch regenerieren. Was würdest du grundsätzlich sagen? Was ist gerade jetzt für Kreisliga-Kicker vielleicht die beste Regeneration nach dem Spiel?
Das Weizen vielleicht, ja doch, isotonisches Weizen, das vielleicht gehört auch dazu, dass das soll auch, möchte ich auch beibehalten, weil da kommen wir zum Thema Gesellschaftlichkeit und Mannschaftlichkeit. Das gehört einfach im Kreisliga-Fußball dazu und sollte auch beibehalten, also definitiv. Ich glaube, am Ende ist es dann, kommen wir zum Thema einfach, kleinen Dingen einfach, dass das Essen. Also wenn wir einfach sagen, was man danach essen, weil das wäre dann will ich, dann sollte man vielleicht das Weizen trinken, aber dann vielleicht nicht gerade den Burger reinhauen oder dann vielleicht eine fettige Pommes, sondern haut man sich vielleicht mal erstmal Nudeln rein mit Hähnchen. Also wenn das schon der erste Schritt ist, wo ich sage, das ist schon mal eine sehr gute Regeneration, weil alles andere wissen ja auch, das ist Spaß, aber das, wo ich sage, weil die natürlich dann auch nicht, ja, gegen eine Verletzung können die nichts machen, die haben keinen Physio, die müssen mit der Verletzung leben, sind vielleicht mit einer Zerrung dann 4 Wochen raus, wo es im Profibereich eine Woche dauert. Das ist der Unterschied, wo ich sage, einfach nach dem Essen, dann will ich Nudeln reinhauen und ein bisschen Hähnchen dabei.
Und dem Profispieler, die es ja durchaus auch gibt, ich kenne da ein paar Fälle, die halt einfach extrem gerne Fastfood essen. Was sagst du dem Profi, der vielleicht auch schon deutscher Meister wurde und eigentlich aus seiner Sicht da alles richtig macht, auch eben mit der falschen Ernährung in Anführungsstrichen?
Ja, nein, unbedingt. Unbedingt essen, weil es ist ja auch ein typisches menschliches Gefühl, sich da zu belohnen im Gewissen. Das ist eine Art Belohnung. Man darf es einfach nicht übertreiben. Darum geht es einfach. Und im richtigen Moment, vielleicht nicht vorm Spiel, vielleicht einen Tag vorher auch nicht, weil es dann einfach dann von den Nährstoffen nicht passt. Dann will ich für die dann einen Tag später oder 2 Tage später, dann ist es vollkommen okay. Es soll in Maßen einfach stattfinden, aber es sollte natürlich soll das, gehört das dazu. Also wir kennen uns alle selber, auch wenn wir ein bisschen Sport machen oder generell auch Disziplin irgendwo einhalten, aber am Ende müssen wir uns auch trotzdem belohnen für das, was wir machen. Egal in welcher Form. Also wenn andere Leistungssport machen, dann müssen sie sich im Essen belohnen. Wenn wir tagtäglich arbeiten, dann belohnen wir uns, wenn wir uns vielleicht einen schönen Urlaub leisten und der dann ein bisschen teurer ist. Aber wir wissen, warum wir es uns geleistet haben, weil wir viel gearbeitet haben und gut gearbeitet haben. Deswegen sage ich, soll es weiterhin natürlich auch für die sein. Einfach in Maßen, darum geht es.
Als ich selbst noch gekickt habe, um zum letzten Stichwort zu kommen, gab es dann mal die Meinung, man soll sich unbedingt nach dem Training dehnen, um eben prophylaktisch Verletzungen vorzubeugen. Dann gab es mal eine Phase, da war das Dehnen komplett verpönt. Mhm. Die Bundesliga-Teams vorm Spiel, die dehnen sich ja alle im Aufwärmprogramm oder nach den ersten Aufwärmübungen. Wie stehst du zu dem Thema? Was sollte da der Kreisliga-Bezirksliga-Kicker machen?
Aber da bin ich genauso wie bei dir. Ich stelle mir mal ein Fragezeichen und sage immer, was ist jetzt eigentlich Phase aktuell? Was ist jetzt eigentlich richtig? Und da bin ich einfach und sage, was man so ein bisschen gelehrt hat, was man immer mitbekommen hat, ist, dass Dehnen natürlich gehört dazu. Und wenn dann jetzt wieder neue Studien rauskommen, ja, dann machen wir vielleicht wieder nicht, aber ich bin dafür, weil es ist, ich glaube einfach, für mich rein logisch einfach, wenn man es aufwärmt, dass man sie einfach so ein bisschen stretcht, die Muskeln einfach ein bisschen auflockert, um halt dann in den nächsten Sprint, wo die dann einfach die Muskelstränge so angestrengt werden, dass sie vorher locker sind. Wenn die schon da komplett angespannt sind, dann nochmal angespannt werden, ich glaube, es kann nach hinten losgehen. Aber da kommen wir wieder zum Thema, ich bin nicht Experte, sondern ich habe meine Experten drumherum. aber ich bin einfach auch vom Gefühl, also da spreche ich einfach vom Gefühl, sage ich dann, dehnt euch einfach mal nochmal für 20, 30 Sekunden, weil viele Spieler sagen einfach, ich brauche es für den Kopf. Da kommen wir zum Thema auch wieder Gewohnheiten, was ist mir wichtig, was brauche ich, und ich glaube, da gibt es keine wissenschaftliche Unterstützung, wo ich sage, ne, stopp mal, jetzt sagt der Professor, aber das darfst du auf keinen Fall. Nein, ich glaube, das ist aber einfach ein Gefühl, aber ich würde immer bevorzugen zu dehnen, ja.
Gewohnheiten hast du gerade genannt. Das ist ein schönes Stichwort. Wir haben eine wundervolle Abschlussgewohnheit bei Im Kopf des Trainers, nämlich, dass wir noch ein kurzes Fußball-Quiz spielen mit jedem Fußballlehrer. Das sind auch nur 10 Fragen. Ich verspreche dir, du wirst einiges davon auf jeden Fall ganz locker und schnell beantworten können. 10 Fragen. Die erste gibt 1 Punkt, die zweite 2, die letzte 10. Es wird dann auch hinten raus ein bisschen schwieriger als am Anfang, klar. Du hast 2 Minuten Zeit. Die Besonderheit ist, dass wenn noch Sekunden übrig bleiben, dass diese übrigen Sekunden dann multipliziert werden mit den Punkten, die du schon geholt hast. Also, wenn du mal die Antwort nicht weißt innerhalb von ein paar Sekunden, dann sag lieber schnell weiter. Ja. Dann stelle ich die nächste Frage und dann ist die Chance groß, dass noch Sekunden übrig bleiben. Ja. Also sind bisher bei allen Fußballlehrern Sekunden auch übrig geblieben und da ist natürlich dann entscheidend, wie viel bleiben übrig und wie viele Punkte hast du bis dahin geholt.
Ja. Alles klar.
Super, dann stelle ich die Stoppuhr und das Quiz beginnt, wenn ich mit der ersten Frage anfange. Von welcher Trainerlegende stammt der Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel?
Weiter.
Sepp Herberger, apropos Herberger, welchen Titel holte er wann mit Deutschland?
Weltmeister.
Wann?
74.
54.
54, weiß doch.
Apropos WM-Titel, welches Land holte bislang am meisten WM-Titel?
Brasilien.
Richtig. Wie viele denn?
5.
Richtig. Welcher Fußballkommentator sagte mal, je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt?
Boah.
Sehr bekannter.
Sehr bekannter?
Der bekannteste eigentlich, ja. Aber das waren jetzt genug Tipps.
Weiter.
Marcel Reif, wer ist WM-Rekordtorschütze?
Klose.
Richtig. Welcher Weltmeister formulierte, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken?
Weltmeister, sagst du?
Weltmeister, deutscher Weltmeister, ja.
Das war, ich kann mir vorstellen, das war, warte mal. Ist er noch Funktionär?
Gerade nicht, ne?
Gerade nicht. Dann war es Lothar Matthäus.
Richtig, ja. Welcher Nationaltrainer sagte vor dem Spiel gegen Kroatien, die Kroaten sollen ja auf alles treten, was sich bewegt, da haben unsere Spieler ja nichts zu befürchten?
Das war Betty Fuchs.
Richtig, 1998. Wann wurde dein Ex-Club Eintracht Braunschweig zum letzten Mal deutscher Meister?
67.
Richtig. Und die letzte, von wem stammt dieses Zitat? Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7-1. Da war es mir dann wurscht. Da habe ich gesagt, sauft's weiter.
Wie du schon sagst, das war wahrscheinlich ein bayerischer Trainer. Boah,
schnell.
Franz Beckenbauer.
Merkel, stopp. Ah, okay, super. Hast noch 3 Sekunden übrig. Oh, das ist gut. Ja, prima. Max Merkel war das. Ja.
Anfang habe ich gesprungen, mit den 54 für 70. Okay, ja, okay.
Ja. Egal. Aber hast trotzdem viele Punkte geholt. Ja. Wie machst du das mit den Alkoholikern und Anti-Alkoholikern im Team?
Auch das Thema. Wenn das heute auffallen würde oder wenn man heute drüber sprechen würde, wird natürlich ein riesen Ding ausgemacht. Aber das ist halt so, das ist die Sympathie von früher noch, ne? Das ist einfach abhandengekommen, so ein bisschen, ne? Leider.
Ja. Das stimmt, ja. Oder mal direkt nach dem Training eine Zigarette rauchen, wie Mario Basler oder so.
Ja, genau.
Also, Dalle hatte Abrechnung. Sepp Herberger, Frage 1 hast du nicht gewusst. Frage 2 WM-Titel. Nee, lagst du eine Zahl daneben. Dann ging es aber gut los. Brasilien hast du richtig. Dann 5 Titel hat Brasilien geholt. Das sind 3 plus 4 Punkte. Dann sind wir schon bei 7. Dann Marcel Reif hast du nicht gewusst, aber Miro Klose. 6 Punkte sind 13. Ja, und dann kommen die fetten Punkte. Da hast du auch viel gewusst. Matthäus, 7 Punkte. Da habe ich dir einen Tipp gegeben. Da gebe ich dir 4. Komm, ja. 4 Punkte kriegst du dazu statt 7. Und dann hast aber 8 und 9 noch gewusst. Berti Vogts und Eintracht Braunschweig sind nochmal 17 dazu. Sind 34 Punkte. 3 Sekunden hast du übrig. Dann sind wir 34 mal 3. Wer ist schneller? Du oder ich? 102?
102, ja.
Jawohl, okay. 102 Punkte, dreistellig. Okay, das ist gut. Damit bist du im Mittelfeld.
Ja.
Ja. Zufrieden? Oh, okay. Mit Mittelfeldplatz? Ja.
Nee, eigentlich nicht, nein, aber.
Ganz vorne gut. Ist Peter Hyballa mit 240 Punkten.
Oh, ja.
Ja. Und
ja. Stark.
Aber Mittelfeld, ja, du.
Ich bin
hast ja auch schon mal, eben, hast ja auch schon mal mit Mannschaften gespielt, die nicht absteigen wollten, wie Norwich und mit so einem Mittelfeldplatz. Ja.
Genau.
Ja, kannst auch ganz gut leben. Ja. Super. Dann Christian, ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers gucken durften. Hat mir sehr Spaß gemacht. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Danke entweder auch. Als Trainer, als Chefscout oder vielleicht als sportlicher Leiter, wenn ich das so richtig durchgehört habe. So die Ebene könnte ja auch sein. Alles Gute auf jeden Fall für deine weitere Laufbahn. Danke, dass du dabei warst. Alles gut und bis bald.
Danke auch.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de